Aber ich finde es sehr spannend, diesen Gegensatz jetzt gerade zu haben zwischen dieser Zerstörung und Verwüstung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein Fluss, wie es ja eigentlich normal ist, der Leben bringt. Ich weiß nicht, wo ihr am Freitag vergangene Woche wart, also vor 10 Tagen. Da ist ja dieser Fluss, die Retzert, durch Ansbach geflossen. Und ich habe jetzt gehört, manche haben es gar nicht mitbekommen, aber uns hat es sehr betroffen, weil wir erst unser Haus räumen mussten und dann eigentlich nicht so, also Schwierigkeiten hatten, überhaupt wieder zurückzukommen, weil der Fluss so hoch war. Und das war wirklich, also ich habe mit einem gesprochen, der schon, ich glaube, 40 Jahre in Ansbach lebt, und er sagte, 1975 war das schon mal so ganz, ganz viel Wasser, aber so hoch wie dieses Jahr war es noch nicht. Und so das zu spüren, ein ganz, ganz kleiner Bach wird plötzlich riesig und hat plötzlich eine Kraft, die zerstören kann, die ganz viel mitreißen kann. Genau, in Lehrberg wurde sogar ein Auto auch mitgerissen, letzte Woche schon. Und einfach das zu sehen, was da plötzlich passieren kann, das hat doch sehr viel, ja, einfach sehr viel ausgelöst auch in mir. Jetzt durch die Bilder, jetzt in der letzten Woche natürlich noch mehr. Wir wollen uns aber heute mit einem Fluss beschäftigen, habe ich schon gesagt, der Leben bringt. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen in Hesekiel im Alten Testament, Kapitel 47. Die Verse 1 bis 12. Genau. Dort ist die Situation, dass der Hesekiel, das ist der Prophet Gottes, nachdem das Buch auch benannt wurde, der das dann aufgeschrieben hat, dass der von einem Mann geführt wird. Und dieser Mann zeigt ihm verschiedene Sachen, die auch in der Zukunft passieren werden. Dann brachte der Mann mich, also den Hesekiel, zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und quasi dann Richtung Osten abgeflossen ist. Ja, wir sehen, der Mann führt ihn zum Tempel. Und in diesem Tempel passiert was Komisches, was es sonst nicht gibt. Das fließt Wasser raus und das fließt Richtung Osten. Ja, aus der Gegenwart Gottes, die ja den Tempel symbolisiert, fließt Wasser Richtung Osten. Das ist da, wo der Jordan fließt. Genau. Wir sehen, dass dieser Mann den Hesekiel führt. Und Hesekiel lässt sich führen. Ja, dort heißt es, er führte mich ungefähr 500 Meter in die östliche Richtung und dort stand ihm das Wasser dann bis zu den Knöcheln. Also ganz flach. Dann er führte ihn weiter 500 Meter, dann stand es ihm bis zu den Knien. Also Wasser steigt. Dann 500 Meter weiter, das stand ihm dann bis zur Hüfte, das Wasser. Und dann führt er ihn weiter und wieder 500 Meter weiter. Da kann er nicht mehr stehen. Da verliert er den Boden unter den Füßen und er muss schwimmen. Ja, das ist so das Bild, was in dem Kapitel steht. Was ich spannend finde, ist dieses, er führte mich. Ja, also der Hesekiel sagt nicht so, ich habe jetzt meinen Plan, ich mache jetzt, was ich will, sondern er lässt sich darauf ein und lässt sich führen von diesem Mann. Vielleicht ist es ein Engel, vielleicht auch ein Bote Gottes, wie auch immer. Das wissen wir nicht, das wird nicht genau gesagt. Genau, er lässt sich führen und er hat einen Weg mit diesem Mann zurückgelegt. Und wir sehen, das Wasser steigt immer weiter. Und ich habe mich gefragt, das ist ein komisches Bild, oder? Steht so in der Bibel drin. Wenn man das liest, denkt man ja, und was ist das jetzt? Was soll ich damit anfangen? Ich denke, dass das Wasser steigt, also dieses Wasser, es kommt ja aus dem Tempel, aus der Gegenwart Gottes. Also es kommt irgendwie von Gott. Vielleicht ist es ein Strom der Gnade. Da kommen wir später noch dazu, was dann damit passiert. Aber das Wasser steigt immer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Wasser gegangen seid. Was passiert, wenn das nur bis zu den Knöcheln steht, das Wasser? Wenn man da so durchgeht. Was passiert da? Da werden die Füße nass. Genau, aber eigentlich, man kann da gut durchgehen. Das ist jetzt kein großer Widerstand. so am Strand, da wo dann die Wellen auslaufen, da kann man lang gehen. Es ist aber jetzt kein großer Widerstand da. Wenn das Wasser bis zu den Knien geht, wie ist es dann? Dann wird es ein bisschen schwieriger, aber es ist eigentlich auch noch kein Problem, so, oder? Kriegt man noch meistens ganz gut hin. Wenn es bis zu den Hüften ist, dann muss man vielleicht schon schwimmen, dass es einfacher ist. Ja, da muss man schon so. Vielleicht, wenn ein bisschen Strömung da ist, muss man sich schon sehr anstrengen. Und wenn dann gar kein Boden mehr unter den Füßen ist, ja, dann kann man nicht mehr gehen. Dann schwimmt man. Und Schwimmen ist ja bekanntlich so eine Sache. Wer von euch nicht so gern schwimmt, da vielleicht ein schlechtes Erlebnis auch mit hatte, da ist man halt völlig darauf angewiesen, wie das Wasser einen führt auch. Ja, wenn es eine Strömung gibt, kann man mit Schwimmen kaum mehr irgendwie da ausweichen, dann ist man in dem Strom drin. Und ich denke, das ist ein Sinnbild für die Beziehung zu Gott, wie wir uns auf Gott einlassen und wie unser Vertrauen aussieht. Also Kontrolle und Vertrauen, dieses Gegensatzpaar. Ja, wenn ich alles selbst bestimmen kann, ich habe so die sicheren Boden unter den Füßen, ja, brauche vielleicht Gott nicht, habe ich alles selbst unter Kontrolle. Aber wenn ich mich darauf einlasse, in das höhere Wasser zu gehen, merke ich, ah, ich habe nicht mehr so viel Kontrolle. Ich übergebe das an, gebe das ein Stück weit an Gott ab. Das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Ja, bis hin dann zu dem hohen Wasser. Im Prinzip gibt man da die Kontrolle ein Stück weit oder zum großen Teil dann ab. So, dann sehen wir aber, er führt ihn wieder zurück ans Ufer. Er geht jetzt wieder aus dem Fluss raus und es kommt ein neues Bild. Dann ist er aus dem Fluss wieder draußen, der Hesekiel, und dann steht da: Ich sah viele Bäume am Ufer, wo dieses Wasser fließt. Und dieser Fluss floss in das Tote Meer und das Wasser wurde gesund. Ja, dieses Wasser aus der Gegenwart Gottes, wo das lang fließt, entsteht Leben. Und das ist ein Wunder, wenn das Tote Meer, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, da wächst wirklich so gut wie gar nichts. Das ist wirklich zu salzig, als dass da Leben entstehen könnte. Und dass plötzlich dort an dieser Stelle, ja, wo Wüste ist, wo viel Tod ist, wo wenig Leben da ist, plötzlich das Leben aufsprost, Leben entsteht, ist ein Wunder. Ja, in Israel, Ägypten gibt es ja viel Wüste, einfach viel Trockenheit. Ich war da mal und am Nil zum Beispiel in Ägypten, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gesehen hat, das ist also von den Farben her einfach total krass, so ganz blauer Himmel, dann kommt ganz viel Braun, was man sieht. Und dann gibt es so einen kleinen Grünstreifen und dann kommt das blaue Wasser vom Nil. Und da, wo der Fluss lang fließt, vielleicht 100 Meter, 150 Meter, da wächst ganz viel und dann kommt Wüste. Ja, und dieser Unterschied, einfach dieser Gegensatz oder dieses, das ist so deutlich, aber wo das Wasser ist, da blüht es, da gibt es Grün und wo das Wasser nicht ist, da ist Wüste. Es entsteht Leben dorthin, wo dieser Fluss fließt. Es wird von Fischen berichtet, die es dort gibt, von Bäumen an den Ufern, von Früchten. Und die Früchte dienen zur Nahrung. Und hier steht, die Blätter der Bäume dienen auch als Heilung, ja, als Heilmittel. Da, wo dieser Fluss hinkommt, dort blüht es auf. Dort wachsen Früchte und dort geschieht Heilung. Ja, dort gibt es neues Leben und das ist ein Wunder. Wo vorher die Wüste war, gibt es jetzt Leben. Wo kommt dieser Fluss nochmal her? Aus dem Tempel, aus der Gegenwart Gottes. Ja, also das, was dort geschieht, kommt von Gott. Dort, wo die Gegenwart Gottes sich breit macht, wo sie Raum bekommt, dort entsteht Leben. Und ich finde dieses Bild total spannend, wenn wir das in unserem Leben, also auf unser Leben übertragen. Wo die Gegenwart Gottes ist, dort entsteht Leben. Ja, wir kennen ja gute Zeiten, wo es uns gut geht, wo wir das Gefühl haben, alles blüht auf, unser Leben, unsere Familie, die Arbeit, was auch immer, welcher Lebensbereich blüht total auf. Und dann gibt es auch Zeiten, wo wir den Eindruck haben, es blüht nicht so viel. Es ist mehr Wüste. Es ist mehr schwierig, es ist herausfordernd. Und ich möchte dir die Frage stellen und auch mitgeben, wo ist Wüste in deinem Leben? Wo hast du Punkte, wo du sagst, oh, da fällt es mir gerade total schwer? Da komme ich nicht weiter. Da kämpfe ich gerade. Da sehe ich vielleicht gar keinen Ausweg. Und möchte dich fragen, möchtest du gern, dass es da wieder blüht? Also oft ist es ja erstmal das wahrzunehmen und dann zu merken, ja, will ich das denn überhaupt? Oder will ich das einfach so weiterlaufen lassen? Oder bin ich auch offen dafür, dass Gottes Gegenwart, dass Gott da reinsprechen darf? Dass eine Heilung in diese Situation kommt, dass es da wieder aufblühen kann. Und das ist eine Frage, wie weit möchtest du Gott auch vertrauen? Wie weit möchtest du Gott damit reinlassen? In dieses Gebiet, in dieses Thema, in diese Fragestellung. Wie weit bist du bereit, auch einfach Gott an dieser Stelle zu vertrauen? Ja, und das ist die Frage, möchte ich das wirklich? Möchtest du das wirklich? Oder was bist du bereit dafür zu tun? Ja, die Fragen könnt ihr gerne mitnehmen. Was ist deine Wüste? Wo ist deine Wüste? Möchtest du, dass sie blüht? Und welchen ersten Schritt willst du dafür tun, um Gott einfach in diese Situation hineinzulassen? Ja, es kann helfen, dass man mit Gott darüber redet, dass man betet einfach, mit einem anderen Menschen darüber redet, was da ist, dass es da einen Ausweg gibt. Oder auch eine gute Möglichkeit, sind die Kleingruppen bei uns, wo man einfach regelmäßig zusammenkommt und auch mal Dinge sagen kann, die vielleicht persönlicher sind, gerade die in diesem Bereich fallen, wo man sagt, da möchte ich eigentlich irgendwie, dass sich da was verändert. Ist die Möglichkeit, das auszusprechen und darüber zu reden und auch sich gegenseitig darin zu helfen. Genau, aber ich möchte hier jetzt nicht stehen bleiben, sondern ich möchte noch einen Schritt weitergehen und schauen. Jetzt haben wir darüber geredet, wo ist es bei uns, wo ist Wüste da, wo wollen wir, dass was aufblüht. Aber ich denke, das, was Anita vorhin gesagt hat, wir haben auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, nicht nur für uns. Und da wollen wir noch einen Schritt weiter schauen. Wir haben ja so die Überschrift über unserer Gemeinde Miteinander in der Gegenwart Gottes leben. Ja, Tempel, Gegenwart Gottes, hat ja auch damit zu tun, tatsächlich diese Gegenwart selbst zu erleben. Aber nicht nur für mich selbst, sondern das auch weiterzugeben. In Johannes 7, Vers 37 und 38, die Verse möchte ich euch mal vorlesen. Dort sagt Jesus: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, wir sehen in Hesekiel ist so diese Gegenwart Gottes als Tempel symbolisiert, wo das Wasser rauskommt. Das Wasser, was Segen bringt, was Heilung bringt. Wie ist es mit der Gegenwart Gottes im Neuen Testament? Ja, haben wir gelesen, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt. Ja, Jesus, Gegenwart Gottes, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, als Christen sagen wir, wo wir sind, ist Gott auch gegenwärtig. Und aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, wie können wir das erfahren? Wie können wir das fördern? Wie können wir, dass diese Gegenwart Gottes größer wird? Indem wir Zeit mit Gott verbringen, indem wir hören, was er sagen möchte, was er vielleicht auch für ein Herz hat für diese Welt, für uns, für unsere Nachbarn und unsere Menschen, die uns im Alltag begleiten. Indem wir das hören, was er sagt, indem wir uns auskennen im Wort Gottes, was er möchte, wie er sich das vorstellt. Aber dieses wirklich Zeit mit ihm zu verbringen und ja, diese Möglichkeit, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein, prägt uns ganz doll und bewirkt, dass wir wirklich etwas von ihm bekommen, was wir weitergeben können. Wo siehst du solche Wüsten oder solche Gebiete in deiner Umgebung, wo es einfach wirklich wie Wüste aussieht? Wenn du in deiner Familie, auf der Arbeit, vielleicht Nachbarschaft dich umschaust, wo gibt es dort Krankheit oder Menschen, die keine Hoffnung haben? Wir haben das ja gehört vom Anfang von Anita. Es gibt einfach viele Menschen, die keine Hoffnung haben. Und die einfach auch nicht mehr weiter wissen, was soll ich jetzt machen? Nicht nur dort, sondern auch hier in Ansbach. Ja, wie soll es überhaupt weitergehen? Oder Menschen, die einfach in Gewohnheiten gefangen sind, wo sie allein nicht rauskommen, die sie kaputt machen. Oder die sehr einsam sind, fast isoliert sind und sich einfach nach Gemeinschaft sehen. Das sind solche Wüstenfelder. Oder die in Beziehungsproblemen hängen und einfach gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Wie soll ich die Situation jetzt wieder klären? Wie soll ich das lösen? Ja, und da gibt es noch viel mehr Bereiche, die Wüste sind. Und wichtig ist, dass wir das wahrnehmen, erstmal. Ja, aus unserem Inneren sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn wir es wahrnehmen und da andocken, dann haben wir die Möglichkeit, in diese Wüstenbereiche auch Wasser, also im übertragenen Sinn jetzt, Wasser reinlaufen zu lassen. Glaubst du, dass Menschen frei werden können? Dass solche Beziehungen, die vielleicht total festgefahren sind, dass die wieder gut werden können? Dass da, wo Krankheit ist, ob das jetzt körperlich ist oder auch psychische Krankheiten, dass da Gesundheit reinkommen kann in dieses Leben, dass wieder Versöhnung geschehen kann, dort, wo es nicht danach aussieht. Und das, was Anita gesagt hat, möchte ich einfach unterstreichen, dass wir eine Verantwortung haben, dort, wo wir sind, in der Gesellschaft, wo wir leben einfach, die Menschen zu sehen und das auch weiterzugeben. Und das ist mir einfach wichtig, das nochmal zu betonen, so für uns zu schauen, wie sieht das aus? Wo möchte ich Gott reinlassen? In welche Lebensbereiche, dass diese Wüste, die da ist, dass das aufblühen kann? Ja, der Strom, der aus Gottes Gegenwart kommt. Und wo können wir diesen Strom, den wir selbst erleben, auch weiterlaufen lassen zu anderen? Und die Frage, die ich zwischendrin gestellt habe, denke ich, die ist elementar. So dieses, möchte ich das überhaupt? Na klar würden wir sagen, natürlich möchte ich das, aber wenn es wirklich dazu kommt, was zu verändern oder bei sich selbst hinzugucken oder auf jemanden anders zuzugehen, da zeigt sich eigentlich erst, ob wir das wirklich möchten oder doch der Preis vielleicht zu groß ist, im ersten Augenblick das zu erleben. Genau, aber ich wünsche uns, dass wir das sehen, nicht nur auch dort in dem Gebiet, sondern dass wir es in unserem eigenen Leben sehen, dass Dinge aufblühen. Ja, Jesus möchte, dass Menschen aufblühen, dass das sichtbar wird, was in seinem Reich die Qualität ist und die Pflanzen sind, dass das sichtbar wird auch an den Früchten, die wir dann im Leben auch einfach zeigen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir selbst mit uns umgehen, mit dem, was uns begegnet, was auf uns zukommt, die Herausforderungen, die da sind. Und es ist einfach so gut zu wissen, dass da, wo Gottes Gegenwart reinkommt, dass da auch ein Wunder passieren kann. So aus diesen wüsten Bereichen wirklich auch wieder schöne Pflanzen, schöne Blumen, so wie du das gesagt hast, Jenny. Ja, das Auge, das kaum aushalten kann, solche Farben. dass das auch geschehen kann. Amen.